HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie an dieser Stelle Nachrichten und Berichte aus dem jüdischen Kulturleben und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. 75 Leben, eine sogenannte Deportationskartei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, wurde kürzlich wiederentdeckt und bietet einmalige Einblicke. Selbstbewusst jüdisch. Die Situation von jüdischen Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Und imperialistisches Zerrbild. Antisemitische und antizionistische Filme im Kino des früheren Ostblocks. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den beiden, manchmal ja im Widerstreit liegenden Begriffen Wahrheit und Frieden. Zu unserem ersten Beitrag. Rund 30.000 Jüdinnen und Juden lebten bis 1933 in Frankfurt. Das war damals nach Berlin die zweitgrößte Gemeinde in Deutschland. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderte sich ihr Leben schlagartig. Knapp zwei Drittel schafften die Flucht und 10.000 Personen wurden deportiert. Der letzte Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus wurde selbst ins KZ Theresienstadt deportiert. Er überlebte und kehrte 1945 nach Frankfurt zurück. Akribisch legte er Karteikarten an, um das Schicksal der Deportierten zu dokumentieren. Diese Kartei schlummerte Jahrzehnte ungenutzt in einem Stahlschrank der jüdischen Gemeinde. Jetzt wurde sie wiederentdeckt und für die Öffentlichkeit aufbereitet. Eine kleine Sensation, denn so eine Kartei ist einmalig in Deutschland.
Rund 10.000 Frankfurter Juden und Jüdinnen wurden nach 1933 von den Nationalsozialisten deportiert. Ihr Schicksal war unbekannt und wurde nur zum Teil nach 1945 dokumentiert. In einer Karteikartensammlung der wiederbegründeten jüdischen Gemeinde. 6.500 Schicksale befinden sich in dieser in Deutschland einzigartigen Deportationskartei, sagt Marc Grünbaum, Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Diese ersten Aufzeichnungen von Rabbiner Neuhaus, die dienten Familienangehörigen, die zum Teil entweder überlebt oder geflohen waren, dazu zum Beispiel auch Ansprüche im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes geltend zu machen.
Der Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus notierte alle Informationen, die er nach der Auslöschung seiner Gemeinde finden konnte. Wer sich wann und wo nach 1945 gemeldet hatte, wurde akribisch notiert. Bis in die 1960er Jahre wurden diese Karten benutzt, um Rentenansprüche geltend zu machen oder auch Schaden- und Restitutionsansprüche. Dann aber fiel die Deportationskartei in Vergessenheit und schlummerte vor sich hin. Marc Grünbaum entschied sich daher, zum 75-jährigen Jubiläum der Wiederbegründung der Frankfurter jüdischen Gemeinde für eine Publikation, die eine Brücke zur Vergangenheit schlagen sollte. Titel 75 Leben.
Dass wir diesen Menschen aus diesem sehr schlichten, sehr bürokratischen Karteikarten im Grunde genommen wieder ein Gesicht geben und ihnen mit ihren Lebensläufen auch ein Teil des Gedenkens an sie und der Würde wieder zurückgeben.
Die Aufgabe, die Namen der Karteikarten mit Leben zu füllen, hatte die Historikerin Maike Brücken. Die Provenienzforscherin suchte sich 75 Gemeindemitglieder aus und recherchierte über viele Jahre zu deren Leben.
Es ist meist einfacher, etwas über jemanden herauszufinden, die oder der zu Lebzeiten schon eine bekannte Person gewesen ist. Also die Schauspielerin Magda Spiegel beispielsweise war weit über Frankfurt hinaus bekannt. Sie finden Zeitungsartikel, Plakate, Rezensionen. Anhand dessen können Sie ein Leben einigermaßen nachvollziehen.
Maike Brücken wollte für ihr Werk ein breites gesellschaftliches Spektrum abbilden. Alte und Junge, Männer und Frauen, berühmte, aber auch unbekannte Menschen. Herausgekommen ist ein umfangreiches, schönes Buch, das die heutige Frankfurter jüdische Gemeinde mit der damaligen verbindet. Eine Brücke, die dokumentiert, wie bunt und vielfältig jüdisches Leben vor 1933 in Frankfurt war.
75 Leben. In einem Buch werden 75 Karten einer umfangreichen Deportationskartei der Frankfurter jüdischen Gemeinde publiziert, Jan Tussing berichtete. Seit gut 3 Jahren gibt es für jüdische Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr eine eigene Militärseelsorge. Im Juli hat das Militärrabbinat nun auch in Berlin eigene Räume eingeweiht. Unter Beteiligung von Verteidigungsminister Pistorius wurde im Rahmen einer Prozession die Heilige Schrift, eine Torahrolle, in die neuen Räume gebracht und feierlich übergeben. Denn Jüdinnen und Juden tun inzwischen mit einem durchaus neuen Selbstbewusstsein ihren Dienst im Militär.
Ich habe dann gesagt, dass ich jüdisch bin, und der Herr wusste dann auch nicht so ganz recht, wie er das eintragen soll, weil es gab, glaube ich, eben nur die Option katholisch, evangelisch oder konfessionslos.
Johannes Baranski erinnert sich an seinen ersten Tag bei der Bundeswehr vor etwa 5 Jahren. Wie alle neue Soldaten und Soldatinnen wurde er unter anderem zu seiner Religionszugehörigkeit befragt. Die Angabe ist freiwillig.
Mit Hinblick auf meine jüdische Identität habe ich mir zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht.
Ein paar Monate vor seinem Dienstantritt ist er zum ersten Mal nach Israel gereist. Als Sohn säkularer Eltern hat er dort für sich das Judentum neu entdeckt. Er hat auch Soldaten aus der israelischen Armee kennengelernt.
Die Frage, why not in Israel, kam, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Und dann habe ich das aber auch noch so erklärt, wie ich das heute auch noch verstehe. Und die Reaktionen, die waren da eigentlich durchweg positiv. Ich meine, letztendlich bin ich ja in Deutschland aufgewachsen und habe hier auch meine Heimat und dachte in dem Moment, es sollte schon Deutschland sein.
Heute dient Johannes Baranski als Fluggerätemechaniker-Soldat in Niedersachsen. Kameradin Claudia Batja Götz ist Oberstabsarzt der Reserve, so ihr Titel bei der Bundeswehr. Zusammen leiten sie den Bund jüdischer Soldaten mit etwa 40 Mitgliedern. Den lockeren Kameradschaftsverein gibt es seit 2006. Ihr Motto: Wir verteidigen Werte jüdisch.
Wir spielen natürlich so ein bisschen mit dem Bundeswehr-Slogan Wir dienen Deutschland. Und wir zielen mit diesem Slogan darauf ab, dass die Werte, die im Grundgesetz festgelegt sind, Werte sind, die mit dem Judentum völlig in Einklang stehen.
Aufgrund der freiwilligen Angabe der religiösen Zugehörigkeit gibt es laut Bundesministerium der Verteidigung keine verlässliche Statistik darüber, wie viele jüdische Soldaten und Soldatinnen in der Bundeswehr dienen. Geschätzt sollen es rund 300 sein.
Aber es gibt ganz einfach auch säkulare Juden, die mit der Religion nichts am Hut haben und nicht darauf angesprochen sein wollen. Es gibt ja x Christen in Deutschland, die auf dem Papier Christen sind, die aber mit ihrem Christentum auch nichts am Hut haben. Und das Gleiche gibt es im Judentum auch.
Johannes Baranski und Claudia Batja Götz sind freiwillig in der Bundeswehr. Sie finden, Juden und Jüdinnen gehören dazu.
Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dass auch wir als Teil der Gesellschaft genauso wehrpflichtig sind. Was aber wichtig ist, kurz gesagt, wenn ich Jüdinnen und Juden zum Wehrdienst einziehe und sie dazu verpflichte, für dieses Land zu dienen, dann muss ich aber auch als Staat versuchen, alles möglich zu machen, um den religiösen Bedürfnissen dieser Person gerecht zu werden.
Die Situation von jüdischen Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, die beschrieb uns Nigia Mardukaiwa. Wir blicken in das Innere des Landes, in die Geschichte seiner Bewohner während der Wochen nach dem Oktoberkrieg 1973. Das schrieb die Zeitung Neues Deutschland, als das DDR-Fernsehen im Frühjahr 1974 die zweiteilige Dokumentation Israel 74 ausstrahlte. Ein Film, für den gilt, Reisereportage trifft auf politische Propaganda. Im real existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung kam es immer wieder zu antisemitischen Kampagnen, unter anderem in den Kinos. Wie sehr Antisemitismus und Antizionismus ein Zerrbild Israels schufen, ist inzwischen auch wissenschaftlich untersucht worden.
Die Diskussion darüber, inwieweit Kritik an Israels Politik auch antisemitisch oder antizionistisch ist, wird seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen vehement geführt. Der israelische Historiker und Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann, Professor Emeritus an der Hebräischen Universität Jerusalem, bemängelt das weit verbreitete Unwissen über diese Begriffe in Deutschland.
Und deswegen ist es leicht, zwischen Antisemitismus und Antizionismus die Grenze zu verwischen. Antisemitismus ist eine Haltung, die gegenüber Juden pauschal eingenommen wird, auf der Grundlage von Vorurteilen gegen Juden. Zionismus ist eine Bewegung, die Juden als eine Nation definieren und für diese Nation das sich wünschen, was jede Nation hat, das Recht auf einen Staat.
Im Ostblock wurden Juden in vielfacher Weise diskriminiert und stigmatisiert. Zum Beispiel in der Sowjetunion, durch den Eintrag Jevrei im Personalausweis, also die Nationalität Jude, oder in Polen durch die Ausweisung tausender Juden 1968. Davon unter anderem erzählen die antizionistischen und antisemitischen Filme aus sozialistischer Produktion. In der DDR wurden 130 Filme über jüdische Personen gedreht, alle in Bezug auf die Shoah. Das fand die Kulturwissenschaftlerin Lisa Schoß heraus. Aber nur 10 DDR-Filme hatten einen Bezug zu Israel. Diese wurden überwiegend nach einem Krieg im Nahen Osten produziert. Lisa Schoß legte in ihrer Doktorarbeit die erste umfassende Darstellung der DDR-Filme vor, die sich mit jüdischen Themen und mit Israel befassen.
Es stimmt schon, dass sozusagen diese Konflikte in der Region immer als Katalysator gewirkt haben. Und in dieser Zeit haben die Filme natürlich auch besonders gut gewirkt, weil die Leute haben das in den Nachrichten gesehen und haben dann nochmal das Zerrbild, was man von Israel zeigen wollte, eben nachgereicht bekommen. Man zeigte ein Israel, was militärisch hochgerüstet war und was eigentlich ja einen imperialistischen Staat, den Brückenkopf der USA, wie es immer hieß, der seine Nachbarn überfällt, die arabische Bevölkerung ausbeutet und sich möglichst viel Geld in die eigenen Taschen scheffelt.
Solche Bilder findet man in der zweiteiligen Dokumentation des DDR-Fernsehens Israel 74. Die Aufnahmen, wie auch die Interviews mit Israelis und Palästinensern, heimlich gedreht durch westliche Kameraleute, waren sorgfältig ausgewählt und manipulativ zusammengestellt. Gesprengte arabische Dörfer und schwer bewaffnete Besatzer, die Diamantenbörse und Elendsviertel, israelische Bourgeoisie auf der einen Seite und orientalische Juden und arabische Arbeitssklaven auf der anderen. Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann.
Im Ostblock positionierte man sich gegen den Staat Israel und seine Ideologie, die eben Zionismus heißt. Man war als Antikapitalist und Antiimperialist, so hieß es damals, gegen den Staat Israel und gegen die staatstragende Ideologie. An und für sich ist das noch nicht antisemitisch. Nur in dem Moment, wo die Komponente dieser Einstellung aus dem Arsenal des Antisemitismus kommen, ist man bereits im Bereich des Antisemitismus.
In der Dokumentation Israel 74 wirft die Filmemacherin Israels Militär Nazi-Methoden vor. Wie lange solche antisemitische Stereotype noch nachwirken, konnte man bei der Aufführung in Berlin erleben. In einer anschließenden Diskussion bestritten Zuschauer einen antisemitischen Hintergrund. Immerhin, die große Mehrheit der Besucher im Saal erkannte den Film als antisemitische Propaganda.
Ein antisemitisches und antizionistisches Zerrbild von Israel haben vielfach Propagandafilme in den Kinos der DDR und anderer Ostblockländer gezeichnet. Einige Filme waren kürzlich beim jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg zu sehen und werden demnächst auch in Frankfurt gezeigt, bei den jüdischen Filmtagen vom 1. bis 15. September. Igal Avidan berichtete.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
An deutschsprachigen Hochschulen gibt es offenbar wegen des zunehmenden Antisemitismus seit dem 7. Oktober jüdische Hochschullehrende, die Personenschutz haben. In einer nicht repräsentativen Umfrage hätten rund 14% der Befragten angegeben, sie nehmen derzeit Personenschutz oder andere spezielle Schutzmaßnahmen in Anspruch, schreibt der Tagesspiegel. Die Zeitung bezieht sich auf eine Umfrage des Netzwerks jüdischer Hochschullehrender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dem Netzwerk gehören rund 130 Personen an, etwa die Hälfte beteiligte sich an der Befragung. 2 von 3 jüdischen Hochschullehrenden berichteten von verbaler Belästigung, etwa jeder sechste gar von physischen Bedrohungen bzw. Sachbeschädigungen. Gut 40% der Befragten erklärten, sie hätten seit dem 7. Oktober auch Cybermobbing erfahren. Das geplante deutsch-israelische Jugendwerk wird in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr an den Start gehen. Geplant ist jetzt, dass bis Ende 2025 die Organisationsform feststeht und mit deren rechtlicher Umsetzung begonnen wird, erklärte eine Sprecherin des Bundesjugendministeriums. Auch über die Standortfrage sei bislang nicht entschieden worden. Interesse haben bereits Wittenberg in Sachsen-Anhalt, Weimar in Thüringen und München angemeldet. Bereits 2018 hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, ein deutsch-israelisches Jugendwerk zu gründen. Ein erstes Treffen der binationalen Arbeitsgruppe habe jedoch erst Mitte 2022 stattgefunden, so die Sprecherin. Aufgrund von wiederholten Neuwahlen in Israel sei eine schnellere Konstituierung der Arbeitsgruppe nicht möglich gewesen. Das zwischen Deutschland und Israel bereits verabredete Jugendwerk soll jungen Menschen ermöglichen, das jeweils andere Land besser kennenzulernen. Nach einem Antisemitismus-Skandal im vergangenen Jahr wird der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken in diesem Jahr nicht verliehen. Der Träger des Preises, der Hannah-Arendt-Verein, wolle sich zunächst neu strukturieren, sagte die Vorsitzende Waltraud Mainz-Stender der Berliner Tageszeitung. Der Preis war im vergangenen Jahr trotz Antisemitismusvorwürfen an die russische Journalistin Mascha Gessen verliehen worden. In der Folge war der vierköpfige Altersvorstand des Vereins zurückgetreten. Mit dem Hannah-Arendt-Preis werden Menschen geehrt, die in der Tradition der jüdischen, deutsch-amerikanischen Politologin zu öffentlichem politischem Denken und Handeln beitragen. Der Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland geht in diesem Jahr an ein Magazin und einen Frauenverein. Ausgezeichnet werden das EDA-Magazin der Jüdischen Studierenden Union Deutschland und der Verein Bereshit, wie der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Klein, in Berlin mitteilte. Das Anfang 2024 gegründete EDA-Magazin werde von engagierten jungen Menschen herausgegeben, die jüdisch oder in sonstiger Weise mit dem Judentum verbunden sind, so Klein. Geschaffen werde ein sicherer Raum, in dem sich vielfältige junge jüdische Stimmen Gehör verschaffen können. Der Verein Bereshit mit Sitz in Magdeburg ist ein Netzwerk jüdischer Frauen in Sachsen-Anhalt. Ziel sei, die Solidarität von Frauen zu stärken, Wissen über das Judentum zu vermitteln und durch Sozial- und Lebensberatung die Integration von Migrantinnen und Migranten und ihren Familien zu fördern.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit den Begriffen Wahrheit und Frieden. Beides sind grundlegende Werte des Judentums. Doch was passiert, wenn die beiden im wahren Leben aufeinandertreffen und miteinander in Konflikt geraten? Was ist dann wichtiger, Wahrheit oder Frieden?
Wahrheit und Frieden. Es sind große Worte. Begriffe, hinter denen sich noch größere Ideen verbergen. Ideale, Prinzipien, Leitbilder, Werte, die in der Theorie eine wunderbare Symbiose bilden und die in der Praxis, also in der echten Welt, nicht selten hart aufeinanderprallen. Denn wie sagte schon Yogi Berra, in der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis schon. Nun ist das beileibe kein Einzelfall, denn es gibt viele Werte, von denen wir uns ein harmonisches Zusammenspiel wünschen würden, während sie nur selten gleichzeitig zu verwirklichen sind. So wie die Ideale der Freiheit und der Gleichheit etwa. Beides sind hehre Ziele, doch leider sind sie ziemlich unvereinbar. Und das eine ist meist nur auf Kosten des anderen zu verwirklichen, wie der große Alexander de Tocqueville bereits 1835 schrieb. Denn wahre Freiheit schafft zwangsläufig Ungleichheit, wohingegen vollständige Gleichheit zur Unfreiheit führt. Doch zurück zu unserem Duo Wahrheit und Frieden. Wie sieht es damit aus? Was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? Können beide koexistieren oder muss eines weichen? Klar ist erst einmal, dass beide Werte im Judentum höchste Anerkennung genießen. Es sind jüdische Konzepte, welche die Schriften und das Denken jüdischer Gelehrter, Denker und Propheten durchzogen. Und es sind wesentliche Pfeiler, auf denen unser westliches Weltbild beruht. Mehr noch, es sind beides Werte, die mit dem ewigen Selbst in Verbindung gebracht werden. So heißt es einerseits, dass Gottes Siegel die Wahrheit ist und andererseits, dass Gott auch Frieden genannt wird. Womit allerdings immer noch nichts darüber gesagt ist, was geschieht, wenn die beiden im echten Leben aufeinandertreffen. Also weder in einem philosophischen Grundlagenseminar noch in Gott selbst, sondern in den Wirren des Alltags, im Universum zwischenmenschlicher Beziehungen. Was hat dann Vorrang? Wahrheit oder Frieden? Absolut und kategorisch lässt sich solch eine Frage natürlich nicht beantworten. Und doch weist die jüdische Tradition einen zuverlässigen Weg. Da wäre etwa die Passage von der sogenannten Sotta, die sich in der Tora findet. Dort geht es um eine Ehefrau, die von ihrem Mann der Untreue verdächtigt wird. Um herauszufinden, ob die Verdächtigungen Hand und Fuß haben oder lediglich den Fantasien des paranoiden Ehemanns entspringen, schrieb die Tora ein spezielles und ziemlich seltsames Verfahren vor. Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein Gerichtsverfahren und es wurden auch keine Zeugen gehört, sondern es handelte sich um ein skurril anmutendes und für die Frau teils demütigendes Prozedere, das in Anwesenheit des Priesters zu Zeiten stattfand, als der Jerusalemer Tempel noch stand. Und nach dessen Abschluss die Schuld oder die Unschuld der des Ehebruchs verdächtigten Ehefrau festgestellt wurde. So seltsam, patriarchal oder antiquiert die Beschreibung dieses biblischen Verfahrens für heutige Ohren klingen mag, so tiefgreifend und revolutionär waren die Konsequenzen. Denn durch dieses Verfahren wurde sichergestellt, dass der einen Ehebruch witternde Ehemann das Gesetz nicht in die eigenen Hände nahm. Dass er seine Frau nicht misshandelte, verstieß oder gar ermordete, wie dies in anderen Kulturen gang und gäbe war, sondern dass ihm die Herrschaft über das Verfahren ebenso entzogen wurde wie das Urteil selbst. Mehr noch, bei genauem Hinsehen dient das gesamte Verfahren dazu, den häuslichen Frieden wiederherzustellen. Denn was lastet schwerer auf einer Beziehung als der Verdacht der Untreue? Wie soll ein unbegründeter Verdacht entkräftet werden? Wie kann das Vertrauen zwischen den Eheleuten wiederhergestellt werden? Und wie kann der Familienfrieden wieder Einzug halten? Zum Beispiel durch ein Verfahren vor den religiösen Autoritäten, das in der Praxis quasi immer mit einer Entlastung der Ehefrau endete. Anders gesagt, es gibt keinen historisch belegten Fall, in dem die Schuld der verdächtigten Ehefrau durch dieses Verfahren bewiesen wurde. Aber das war ja auch nicht der Sinn und Zweck des Prozederes. Es ging nicht darum, den Verdacht der Untreue zu bestätigen. Und es ging auch nicht darum, die Wahrheit zu ergründen, sondern es ging darum, Frieden zu schaffen. Frieden auch auf Kosten der Wahrheit. Denn ob die Frau ihren Ehemann nun betrogen hat oder nicht, wurde in Wahrheit ja gar nicht aufgedeckt, auch wenn es den Anschein hatte. Doch damit nicht genug. Im Lauf des Verfahrens bereitete der Priester ein spezielles Getränk zu. Dafür verlas er einen Fluch, der den Namen Gottes enthielt, und löste das Pergament anschließend in einem speziell zubereiteten Wasser auf. Er löschte Gottes Namen also praktisch aus. Nun ist es im Judentum eigentlich strengstens verboten, den Namen Gottes zu zerstören, zu vernichten oder auszulöschen. Also etwa Schriftstücke mit seinem Namen wegzuwerfen oder zu verbrennen oder was auch immer. Stattdessen werden sie beerdigt oder anderweitig aufbewahrt. Hier allerdings wurde der Name ausgelöscht, und zwar bewusst, vom Priester höchstpersönlich. Unsere Weisen erklären deshalb, dass Gott in diesem speziellen Fall bereit war, einen Schritt zurückzutreten und auf seine eigene Ehre zu verzichten, um Frieden zwischen Mann und Frau zu schaffen. Wenn das kein überdeutlicher Hinweis ist, welchen Rang die Schaffung oder die Erhaltung des häuslichen Friedens im jüdischen Wertesystem einnimmt. Doch damit nicht genug. Es gibt in den jüdischen Schriften und der Tradition manche Episode, in der Gott sich mit seinen Engeln beratschlagt. In aller Regel sind dies Sinnbilder für moralische, philosophische oder politische Auseinandersetzungen. Metaphern für das Ringen um Erkenntnis. Jedenfalls handelt eine Passage davon, wie Gott auf den letzten Metern seines Schöpfungswerkes mit den Engeln darüber berät, ob er den Menschen erschaffen solle oder besser nicht. Und während die Engel der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit meinten, dass der Mensch geschaffen werden solle, lehnten die Engel der Wahrheit und des Friedens dies ab. Und was tat Gott? Er nahm den Engel der Wahrheit und schleuderte ihn auf die Erde. Anschließend schuf er den Menschen. Dass er mit dieser Aktion die übrigen Engel überraschte, dürfte uns nicht überraschen. Und obwohl diese Erzählung die unterschiedlichsten Interpretationen nach sich zog, ist eine Schlussfolgerung doch ziemlich offensichtlich. Gott war um des Menschen willen bereit, auf das Oberhaupt seines Hofstaates zu verzichten. Er war bereit, die Wahrheit preiszugeben, um den Menschen zu schaffen. Er war bereit, auf sein Siegel zu verzichten, um das Menschsein zu ermöglichen, und gab damit dem Frieden den Vorzug vor der Wahrheit. Oder anders gesagt, im Wettstreit der Ideen und im Widerstreit der Werte hat der Ewige eine fundamentale Entscheidung getroffen. Er hat die Wahrheit geopfert, für die Gerechtigkeit, für die Barmherzigkeit und vor allem für den Frieden. Das ist keine philosophische Vorentscheidung und auch keine politische und erst recht keine absolute. Denn beide Werte sind wichtig, beide sind wertvoll, beide sind elementare Pfeiler unseres Daseins. Aber es ist dennoch ein deutliches Signal, was geschieht, wenn die beiden im wahren Leben aufeinandertreffen. Wer den Vorzug erhält, wenn Menschen im Spiel sind. Vor allem, wenn es um Eheleute geht oder die Familie oder Freunde oder wenn es darum geht, andere nicht zu verletzen. Also Rücksicht zu nehmen, indem nicht immer und überall jede Wahrheit ausgesprochen oder wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird. Wahrheit ist wichtig, bedeutsam, grundlegend. Aber manchmal muss auch sie einen Schritt zurücktreten, um dem Frieden Raum zu geben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wahrhaft friedlichen Schabbat. Shabbat Shalom.
Wahrheit oder Frieden? Mit dieser Frage beschäftigte sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Diese Ansprache können Sie nachhören und nachlesen. Sie finden das Manuskript und den Podcast dazu bei uns im Netz bei hr2.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast zum Nachhören. Hier in HR2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer Lesezeit. Wir lesen weiter aus Josef Konrads Roman von dem Antihelden Jim. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.